Das große Thema der Predigten, der drei Predigten, die ich jetzt gehalten habe, ist die Barmherzigkeit Gottes. Und da haben wir am 7. habe ich gepredigt über die Fürsorge Jesu, die zum Ausdruck kam an zwei Worten oder zwei Sätzen, die er am Kreuz geredet hat. Und heute geht es um drei Gebete, die er am Kreuz gesprochen hat. Keine sehr langen Gebete, aber manchmal ist ja ein Satz oder zwei Sätze reicht ja, um die Verbindung herzustellen. Und dann nach Ostern werde ich dann predigen über das Thema Lebensgeschichte und Theologie, die Barmherzigkeit Gottes im Leben von Jesus. Und im Leben von uns, die zum Ausdruck kommt, auch durch zwei Worte, die Jesus dann am Kreuz noch gesprochen hat. Ja, heute also das Thema die Gebete von Jesus. Dazu ein Text aus Lukas 23. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und beide Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir vergegenwärtigen uns: Jesus am Kreuz. Kein Aufbäumen, kein Schimpfen. Kein Fluchen, keine Verteidigung seiner eigenen Rechte, kein Gebrüll oder Geflüster von Gerechtigkeit, wo sie bleibt, sondern Leben in der Beziehung zu seinem Vater, seinem unsichtbaren Vater im Himmel. Und er betet um Vergebung. Nicht für sich selber, sondern er bittet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er spricht dort am Kreuz in aller Öffentlichkeit, hat seine Augen sicherlich nicht zugemacht, hat seine Hände auf keinen Fall gefaltet, sondern dort am Kreuz: Vater. Ansprache der Nähe, Vertrautheit. Jesus sieht in jeglicher Situation die Beziehung und er erwartet die Erhörung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer sind die Betroffenen oder wem soll der Vater vergeben? Denen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Wenn einer einen die Vorfahrt genommen hat, dann dem zu vergeben, kriegt man ja hin. Aber denen, die einen ans Kreuz genagelt haben, dazu gehören die Soldaten, die haben das Urteil vollstreckt, der Pilatus, der hat das Urteil gesprochen. Der Hohe Rat, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben die Anklage eben erhoben und eben das Recht dadurch gebeugt. Und Jesus bittet um Vergebung. Obwohl diese Leute nicht um Vergebung gebeten haben. Aber er bittet für sie. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie waren sich dessen wohl nicht bewusst. Und man könnte gar nicht rein menschlich argumentieren. Die Soldaten hätten gesagt: Wir haben ja nur unsere Pflicht getan. Ne? Und die Pharisäer haben gesagt: Ja, wir haben den Blick des ganzen Volkes im Blick gehabt. Wir haben die Sicht des ganzen Volkes im Blick gehabt. Also wenn einer wegkommt, der hier eben aufmüpfig ist und stört, dann haben wir eher Frieden im ganzen Land mit den Römern, als eben wenn hier einer immer dagegen redet, immer dagegen redet. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist schon ein Phänomen. Jesus sinnt nicht auf Rache, obwohl er weiß, dass es endgültig ist. Jesus lebt Vergebung, auch in der Extremsituation. Er schafft die Grundlage der Vergebung. Damals und heute. Der Vater im Himmel will auch dir vergeben und mir. Und indem wir uns das bewusst machen oder indem wir Abendmahl feiern, machen wir uns dessen ganz besonders bewusst. Denn wir erinnern mit diesen Zeichen von Brot und Wein und Kelch eben daran, dass Jesus diesen Tod erlitten hat, den ich jetzt eingeführt habe. Aber dass er die Menschen uns im Blick gehabt hat, als er das gemacht hat. Und er hat seinen Jüngern im Vorfeld gesagt, hier, nehmt diese Zeichen als Erinnerungshilfe. Und wenn ihr das Brot brecht und es esst und aus dem Kelch trinkt, dann denkt daran, was ich getan habe und was ich gesagt habe. Und das wollen wir auch jetzt tun. Und wenn wir von dem Brot nehmen und essen, es dauert ein paar wenige Sekunden, bis dieses Brot weich ist und kaputt geht. So ist das Leben von Jesus kaputt gegangen. Für mich und für dich. Und so wie wir von diesem Kelch trinken, und es in uns aufgeht, so nah kommt Jesus uns und vergibt uns. Und deshalb ist Abendmahl feiern eigentlich nie eine traurige Sache, sondern eigentlich immer eine fröhliche Sache. Weil wir wissen, da ist was passiert, dass unser Leben so positiv verändert und verändert hat und in alle Ewigkeit verändern wird. Kommen wir zum zweiten Gebet, das Jesus gesprochen hat dort am Kreuz. Ich lese beiden Verse, die sind fast identisch, aus Markus 15 und aus Matthäus 27. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Um 3 Uhr rief Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, der absolute Tiefpunkt im Leben Jesu hier als Mensch auf Erden. Dieser Moment. Es war nicht die Missachtung der Menschen in den letzten 3 Jahren, die er erlebt hatte. Nicht menschliches Unverständnis seiner Jünger, von denen er erwartet hat, dass sie so einfach ganz nah bei ihm sind und ihm wirklich glauben. Nicht die Ablehnung seiner leiblichen Brüder und nicht die Ungerechtigkeiten der Verantwortlichkeiten der Verantwortlichen. auch nicht die Heuchelei von manchen Frommen, an der Jesus wirklich auch zu leiden hatte. Und es wirklich, ich kann mir das vorstellen, einfach daran, dass das schwer genommen hat. Sondern diese Verlassenheit. Das ist, was ihn zutiefst getroffen hat. Das war der absolute Tiefpunkt seines Lebens. Und wieder spricht er Gott an. Allerdings diesmal mit anderen Worten. Unpersönlicher als der Vater sagt er: Mein Gott, mein Gott. Er sagt nicht Papa, wie im vorherigen Gebet. Das Vertraute. Aber immerhin, er sagt: Mein Gott. Er sagt nicht der Herrgott oder der da draußen. Nein, er kannte ihn ja. Er war ja mit ihm unterwegs, all die 33 Jahre. Er hat ja mit ihm gelebt. Und jetzt plötzlich diese Verlassenheit, dieses Wegsein von. Jesus war ganz persönlich der Betroffene in dieser Situation, nicht andere. Erstmalig und ich denke einzigartig. Er hatte immer gelebt in dieser engen Beziehung. Vater und ich sind eins. Wie oft hat er das gesagt? Im Johannesevangelium wird das transportiert und geschrieben. Ich und der Vater, es ist egal. Einer der Jünger sagt mal zu Jesus: Zeig uns doch den Vater. Und er sagt: Hey, ich bin schon so lange bei dir und du siehst mich nicht, du kennst mich nicht. Der Vater und ich, wir sind eins. Wenn du den Vater siehst, siehst du mich. Und jetzt plötzlich ist diese ganz nahe, diese innige Beziehung weg. Warum hast du mich verlassen? Plötzlich kein Netz. Ja, man telefoniert, ist weg, plötzlich. Kein Netz, kein Empfang, keine Verbindung. Was eigentlich bis zu dem Zeitpunkt immer da war. Und der eine oder andere von uns kennt das. Wenn dann plötzlich man fährt, man telefoniert im Auto und dann gibt es kein Netz mehr. Es ist einfach weg. Aber für Jesus war das jetzt existenziell, weil es nicht um eine Verbindung über Telefon ging, sondern eben von seinem Leben. Und der Vater war weg. Ich glaube, Jesus hat das vorher gewusst. Aber er konnte sich das nicht vorstellen, wie es ist. Weil er absolut vorher keine Erfahrung gemacht hat, so verlassen zu sein. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung kennst, verlassen. Ein Stück weit können wir es nachempfinden, denn ich gehe mal davon aus, die meisten von uns haben Mutter oder den Vater verlassen oder verlassen müssen, weil der gegangen ist. Ehefrau, Ehemann, vielleicht auch ein Kind verlassen. Was da war, ist nicht mehr. Man leidet darunter. Es ist schwer. Vielleicht alles dunkel, vielleicht alles leer. Vielleicht hast du in deinem Leben auch ab und zu Selbstmordgedanken gehabt, weil alles so schwer war, dass du denkst, jetzt ist genug. Sein gemeinsamer Bekannter von meinem Freund Jens und mir gestorben ist, hat es mir geholfen, dass er damals, der Jens mir dann schrieb und sagt: Du weißt nicht, in welchen schweren Anfechtungen dieser Mann war. Verurteile ihn nicht. Steht dir nicht zu. Wir wissen nicht, wie die Dunkelheit ist im Leben des anderen. Vielleicht kennen wir sie aus eigenem Leben. Ich habe es ganz tief nur einmal bis jetzt so ganz konkret erlebt. Eigentlich während eines missionarischen Einsatzes in Basel. Aber wo es mich dann aufgrund von dem, was war, hintrieb an die Mauer oben am Basler Münster. Und ich da oben stand und dachte, jetzt ein paar Schritte und es ist alles vorbei und du hast dieses Empfinden nicht mehr. Und es waren 3, 4 Tage danach, wo ich nichts mehr gespürt habe von dieser Beziehung zu Gott. Und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Worauf habe ich denn bis jetzt gebaut, mein Leben lang? Und jetzt ist das weg. Verlassenheit. Jesus sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Es war wegen der Strafe. Ja, der Vater hat seinen eigenen Sohn gestraft. Jesus nahm sie auf sich, damit wir sie nicht tragen und ertragen müssen. In dieser Situation, es ist sicherlich irre und für mich auch zutiefst nicht verständlich. Aber in dieser Situation fand eine Datenübertragung statt. Eine Transplantation. Dass das, was die Sünde der Menschheit war, Gott auf Jesus setzte, um ihn zu bestrafen, damit alle straffrei ausgehen. Warum er diesen Weg gewählt hat, es ist seine Entscheidung. Wir werden ihn vielleicht einmal fragen. Aber er hat diese Möglichkeit geschaffen, damit alle, die das annehmen, leben in Ewigkeit. Er erlebte sie wenige Stunden, damit alle, die an ihn glauben, die Verlassenheit nicht für alle Ewigkeit erdulden müssen. Hölle ist da, wo Gott nicht mehr ist. Jesus schreit seine Not laut heraus und erlebt sie, damit wir leben. Und noch ein drittes Gebet spricht Jesus dort am Kreuz. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Ähnlich, zumindest der Anfang, ne, von dem Text, den ich eben gelesen habe. Interessant fand ich beim Erarbeiten der Predigt, dass Matthäus und Markus jeweils nur diesen einen Satz von Jesus am Kreuz aufgeschrieben haben. Diesen mit dem Vater, nee, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sonst finden wir keine Ansprache Jesu beim Matthäus-Evangelium und beim Markus-Evangelium. Lukas und Johannes-Evangelien, die beiden schreiben eben detaillierter das, was er Jesus sonst eben noch gesagt hat am Kreuz und eben auch die anderen beiden Gebete, die er gesprochen hat. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das ist Vollendung. Lukas beschreibt das letzte Wort Jesu als Gebet. Vater, In deine Hände gebe ich meinen Geist. Er sagt nicht, jetzt hau ich ab, mir ist alles egal. Die Schmerzen sind so schlimm, jetzt will ich weg. Er sagt, nee, das, was ich bin, das, was mich ausmacht, nicht mein Körper, der geht jetzt kaputt und mein körperliches Leben geht zu Ende. Aber das, was ich bin, empfehle ich dir, Vater, in deine Hände. Trotz der schrecklichen Schmerzen und der unvorstellbaren Verlassenheit kommt ganz am Schluss das Vertrauen zum Durchbruch. Vater, zu dir, in deine Hände. Jesus hält an der Verbindung fest, auch im Schmerz und Leid und Tod. Er geht nicht ins Nichts. Er geht nicht ins Nirvana, nicht in einen ewigen Schlaf oder in das schwarze Loch, sondern in die Hände des himmlischen Vaters. Da geht er hin. Dessen ist er sich gewiss. Wir können nicht sagen, dass Jesus sich da gefreut hat. Es war ja auch eine unendlich schwierige Situation in dem Moment. Aber diese Perspektive, mit der er nicht nur gelebt, sondern auch gestorben ist. Ich gehe in die Hände des himmlischen Vaters. Mein Geist ist aufgehoben. Betroffener, in diesem Fall Jesus und der Vater, sind am Schluss die Betroffenen und die Beteiligten. Die Beziehung bleibt. Die verändert sich, ja? So lesen wir eben in der Offenbarung, dass als Jesus dann wieder aufgefahren ist in den Himmel, er andere Aufgaben hatte, in andere Be Nein, anderer Beziehung, nein. Die Beziehung ist gleich geblieben. Mit unterschiedlichen Aufgaben, die er hatte. Nach dem Sterben hier auf Erden in die Hände des ewigen Seienden, des Vaters im Himmel. Die meisten von uns werden in diesem Jahrhundert sterben. Und wenn wir Jesus kennen als Herrn, dann dürfen wir in dieser Gewissheit dem Tod entgegengehen, in seinen Händen. Befehlen wir unseren Geist. Und von daher ist Sterben auch nichts Schlimmes. Der Prozess ist manchmal ganz schön hart. Ist keine Frage. Und ich will lieber so sterben, wie mein Vater gestorben ist, als wie meine Mutter gestorben ist. Ganz klar. Beim Vater ging das so von jetzt auf gleich und weg war er. Für die Mutter und die Angehörigen natürlich nicht so schön, aber für ihn schön. Ich stelle mir das so vor. Klar. Aber das ist der Sterbeprozess. Aber das Sterben an sich ist eine Freude. Wenn wir in dieser Verbundenheit mit dem Vater im Himmel leben. Das ist mein letzter Punkt. Wenn du in diesem Glauben stirbst, wirst du leben und Jesus sehen beim Vater. Und deshalb ist das so herrlich, dass wir diese Gebete Jesu haben. Dieses Gebet um Vergebung. Und seine Bereitschaft, die Vergebung zu bewirken. Wir müssen sie nur annehmen. Dieses Gebet im Wissen, Jesus hat die Verlassenheit getragen, damit wir das Miteinander erleben dürfen. Dieses Gebet, mein Geist, das, was mich ausmacht, ist weiter geschützt in den Händen Gottes. Die Freude auf das andere, was kommt, ist gut. Danke. Und so kommen wir zu dir, Jesus, und sagen dir Danke, dass du so gelebt hast und so gestorben bist. Und wir danken dir, dass du Menschen beauftragt hast, das aufzuschreiben, damit wir Jahrhunderte später das nachlesen können und es in unser Leben übertragen können. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns die Wahrheit deines Wortes eröffnet. Wirke du an uns, in uns, durch uns, zu deiner Ehre. Amen.